Eigentlich ist unser Leben schon fast wieder ein bisschen wie vor der Pandemie. Jedes Wochenende gibt es in Bern und in der ganzen Schweiz, kann man euch sagen, überall wieder Konzerte. Es gibt Aufführungen, in den Restaurant kannst du wieder sitzen, innen und draussen und essen und trinken. Millionen von Menschen aber müssen wieder seit Wochen daheim bleiben, können nicht arbeiten und Sozialhilfe gibt es nicht. In Südostasien herrscht seit mehreren Wochen oder Monaten Lockdown. Unbeachtet von den Schweizer Medien wird das Leben dort echt schwierig. In Thailand zum Beispiel sind die Strassen am 9. Uhr am Abend leer. Es hat Sperrstunde. Und die Stimmung in der Bevölkerung, die kippt langsam aber sicher. Die oft immer wieder freundlich wirkenden Thailänderinnen und Thailänder sind hässig und verzweifelt. Stefanie Meyer ist Schweizerin, lebt seit 4 Jahren mitten in Bangkok und kennt Thailand schon ihr ganzes Leben lang. Vor ein paar Tagen hat sie an Steff von Boz3000 über ihren Alltag dort erzählt, über den Lockdown und über die fehlende Hilfe und über die hungrigen Menschen, die dort Tag für Tag schauen, wie sie müssen überleben.
Stefanie Meyer, wir nehmen hier unser Gespräch am 8:30 Schweizer Zeit auf. Du in Bangkok hast, glaube ich, schon zu Mittag gehabt und ich bin an meinem zweiten Kaffee. Du wohnst normalerweise an einer ganz belebten Strasse in Bangkok, wirklich in der Stadt selber. Was herrscht jetzt gerade für einen Betrieb, wenn du jetzt raus schaust?
Wenn ich jetzt raus schaue, ist es extrem ruhig. Es hat nur gar wenige Fußgänger, es hat ganz wenig Strassenhändler. Dafür hat es umso mehr Taxis, die auf Kundschaft warten, zum Teil für Stunden. Im Moment herrscht Monsunzeit, das heisst, es hat am Morgen ein bisschen geregnet, jetzt scheint die Sonne. Aber allgemein ist die Situation sehr viel anders als noch vor Covid. Sehr viel ruhiger, vielleicht auch ein bisschen trostlos, wenn man das sagen kann.
Wie hat es denn vor der Pandemie ausgesehen bei dir auf der Strasse?
Ich wohne in Pratunam. Pratunam ist ein Quartier, das traditionell sehr viel Textil- und Kleiderhandel hat. Und zwar Billigtextilien. Das heisst, es gab vor allem Touristinnen und Touristen von Pakistan, Indien, Bangladesch, zum Teil auch von Afrika, wo da zum billig Kleider und Textilien einkaufen. Und es hat wirklich immer Heerscharen von Touristinnen und Touristen gehabt, entsprechend auch viel südasiatische Restaurants da. Und das ist natürlich schon vor 1,5 Jahren, also im März 20, alles zusammengebrochen. Und man hat, ich glaube, die Strasse ist auch ein bisschen exemplarisch für den Niedergang von der thailändischen Wirtschaft. Heute würde ich behaupten, sind so 70-80% der Läden zu. Wir sind im Moment ohnehin im Lockdown, aber auch schon vorher haben so viele Läden ihre Rollläden drunter gehabt. Passeurinnen, die plötzlich Essen verkauft haben auf der Strasse, weil sie sonst nichts mehr anderes zu tun haben. Und ab der 9. Abend herrscht jetzt ein Ausnahmezustand. Das heisst, man darf nicht mehr auf die Strasse. Und entsprechend ist es jetzt ein wie auf dem Dorf. Ganz ruhig und einfach kein Vergleich mehr zu vorher. Also es ist sehr ein einfaches Quartier. Ich bin weit und breit das wirklich die einzige Weisse, die da wohnt. Aber weit unten an der Strasse im reichen Quartier ist eines der weltgrössten Einkaufszentren. Also es ist an sich wirklich sehr zentral gelegen und wirklich zmitzt im Kuchen. Aber es ist einfach noch nicht ganz so gentrifiziert wie weit unten. Das heisst, es hat noch einfacher, günstigeren Wohnraum als weit unten gegen die Einkaufszentren.
Also ich nehme jetzt mal an, Touristinnen und Touristen sind schon mal weg vom Strassenbild, aber die einheimischen Thailänderinnen und Thailänder, wo sind die an? Sind die jetzt alle daheim? Kommen die alle von Bangkok oder wo sind die Menschen hin?
Sehr viele Angestellte sind traditionell aus dem Nordosten von Thailand, aus der ärmsten Provinz, so an der Grenze zu Laos und Kambodscha. Und viele von diesen Leuten sind heim, wo sie dann ihren Job verloren haben, da in Bangkok, eben gerade so Masseurinnen, Coiffeuse, irgendwelche Strassenhändler und Händlerinnen, auch Taxifahrer, weil sie einfach sich gesagt haben, dass sie kommen häufig aus landwirtschaftlichen Strukturen und wenn sie heim sind zu ihrer Familie, haben sie wenigstens etwas zu essen gehabt und ein Dach über dem Kopf bei ihrer Familie. Und durch das hat es jetzt natürlich extrem viel weniger Leute in Bangkok. Und außerdem hat es so je nach Schätzungen in Thailand zwischen 2,5 und 4 Millionen Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Also vor allem von Myanmar, aber auch Laos und Kambodscha. Und auch von denen sind natürlich viele heim, nachdem sie entlassen worden sind. Also quasi die sehr schlecht bezahlten Jobs sind häufig von Arbeitsmigrantinnen und Migranten gemacht worden.
Und das Land mag jetzt alle die Menschen wieder aufnehmen? Also das Land, meine ich, rein wirtschaftlich hat es genug zu essen für alle, die jetzt von der Stadt zurück auf das Land zurückgehen und Platz?
Also ich bin ja seit 40 Jahren, also ich bin in Thailand als Austauschschülerin in die Schule vor 40 Jahren und habe seither nie das Gefühl gehabt, dass da jemand gross muss Hunger leiden in diesem Land. Aber seit dem Beginn von Covid schon habe ich das Gefühl, da hat es wirklich Leute, die sich primär nur noch von Reis und Chili ernähren, sich einfach kein Fleisch mehr leisten können. Und weil sie einfach wirklich auch nichts mehr haben, was sie könnten verkaufen können. Am Anfang haben viele noch ihr Gold und ihre Wertsachen zum Pfandleiher gebracht. Mittlerweile besteht die Möglichkeit auch nicht mehr. Und von dort her habe ich das Gefühl, ja, es hat Leute, die Hunger leiden. Und der Staat.
So sind die Leute ja. Auf dem Land oder in der Stadt, die Hunger leiden?
Beides, würde ich sagen. Wobei, ja, ich denke, auf dem Land hat man eher noch den Zugang zu landwirtschaftlichen Produkten. Aber ich weiss, also ich bin Juli und August mehrere Wochen in Pattaya gewesen. Das ist ein Badeort am Meer, etwa anderthalb Stunden südlich von Bangkok. Und dort gibt es jeden Tag verschiedene Leute, die Essen verteilen an Bedürftige. Und die Schlangen sind immer länger geworden. Also wirklich hunderte von Meter lange Schlangen von Leuten, die für Essen anstehen. Und man kann sagen, gut, vielleicht hätte es der eine oder andere nicht, gar nicht nötig, sondern macht es einfach so. Aber ich denke schon, dass es effektiv Leute gibt, die nicht genug zu essen haben.
Und was macht jetzt eigentlich die Bevölkerung in Bangkok, wenn alles zu ist und sie eigentlich wirklich Familien in Bangkok haben, gar keine Möglichkeit haben, aufs Land zu gehen?
Schwierig zu sagen. Also ich denke, jeder versucht natürlich irgendwie eine Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Für junge Männer habe ich den Eindruck, dass eben viel Essenskurier oder überhaupt Kurier werden. Weil das ist etwas, das jetzt extrem zugenommen hat. Oder? Also ich wohne in einem Hochhaus und dort hat es jeden Tag, weiss ich, wie viele Kurier, die Nahrungsmittel, Essen oder Haushaltgegenstände oder so bringen. Andere fahren Taxi. Jeder versucht irgendwie noch ein paar Franken zu verdienen. In Bangkok.
Was macht eine Familie, die jetzt gar keinen Lohn hat? Gibt es Sozialstaat, gibt es Sozialhilfe? Du hast vorher von so Arten Gassenkochen erzählt. Und in Bangkok gibt es das?
Wäre mir nicht bewusst, nein. Aber es gibt es wahrscheinlich in Tempel. Es ist jetzt einfach in meinem Quartier nicht offensichtlich, wo das so Treffpunkte wären. Aber ich weiss, dass es gibt ein grosses Slum. Ein bisschen weiter südlich, ich weiss, dass dort jeden Tag Tausende von Mahlzeiten ausgegeben werden. Also das gibt es da auch, aber grundsätzlich hat die Regierung schon auch Milliarden von Dollar oder Baht gesprochen für Sozialhilfe. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist nicht in einem Angestelltenverhältnis. Und das ist eigentlich das grosse Problem. Als Angestellte hat man Zugang zu einem gewissen Sozialsystem. Also, da kommt man während 3 Monate noch 2/3 vom Lohn weiter über. Aber der Grossteil der Leute arbeitet natürlich eben im informellen Sektor, viel im Tourismus, als Souvenirhändler, als Kellnerin, Schönheitssalon, weiss der Gucker, Chauffeurin und so. Und die haben einfach nichts gehabt. Und ich meine, Es hat schon vor Covid in Thailand kriselt politisch und die Unzufriedenheit hat jetzt natürlich noch zugenommen. Also wir haben jetzt quasi täglich Demonstrationen in Thailand und die Regierung hat jetzt reagiert und eben sehr viel Geld gesprochen auch, um auch die Leute im informellen Sektor zu unterstützen. Das ist natürlich ziemlich eine logistische Herausforderung, weil man hat sich dann so, wenn ich mich richtig erinnere, müssen über eine Webseite anmelden, oder über das Handy. Das heisst, man hat wieder ein gewisses technisches Know-how gebraucht. Und am Anfang hat es sehr viele Klagen gehabt, dass die Leute eben doch nicht zu dem Geld gekommen sind. Ich hoffe, dass sich es mittlerweile bessert hat, aber ich könnte da keine definitive Aussagen machen.
Wer betreibt die Gassenküchen? Also das, jetzt, was du jetzt hast gesehen in Pattaya, von wem kommt das Essen?
Ich weiß nicht, ob das mein Eindruck ist, aber ich meine, es gibt so verschiedene Facebook-Gruppen, wo man sich dort austauschen unter der ausländische Bevölkerung, halt vor allem auf Englisch. Und dort hat man schon das Gefühl, dass es sehr häufig Organisationen sind, die von Ausländern betrieben sind. Wo dann teils aber sehr wohl mitmachen. Und ich denke, eben gerade auch Tempel sind sicher auch aktiv mit der Unterstützung von gewissen Gemeinden, von gewissen Leuten.
Du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch erwähnt, eben 21.00 Uhr ist Ausgangssperre. Das ist so untypisch für Bangkok. Und in Erinnerung an die guten alten wilden Zeiten hast du einen Musikwunsch mitgebracht. Magst du schnell den Titel noch sagen, Stefanie Meyer?
Ja, es ist ein bisschen Klischee, aber ja, es erinnert wirklich an die guten alten Zeiten. Es ist One Night in Bangkok von Murray Head.
One Night in Bangkok ist das gewesen, ein wunderbarer Song aus den 80er Jahren von dem Murray Head. Trotz 3000 sind wir im Gespräch mit der Stefanie Meyer, Schweizerin, seit mehreren Jahren wohnhaft in Bangkok und arbeitet auch in Bangkok. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Das hat ein bisschen logistische Gründe gehabt, auch schlicht und ergreifend auch einfach wegen der Zeitverschiebung. Sie wohnt mitten in der Stadt und vermisst ein bisschen das Nachtleben, Stefanie, ist das so? Für mich ist es ein bisschen Night in Bangkok.
Auf jeden Fall, ja. Also für mich ist auch der Besuch, den ich früher sehr häufig hatte, wo es dann halt toll war, nach dem Feierabend an den Fluss runterzugehen und dort irgendwie im Sonnenuntergang zuzuschauen und auf einer schönen Terrasse zu sitzen. Das vermisse ich auf jeden Fall. Oder all die Nachtmärkte. Also das Leben in Bangkok ist sicher nicht mehr so wie noch vor 2 Jahren.
Wir haben es anfangs in der ersten Gesprächshälfte davon gehabt, dass Tempel viel Essensausgaben haben oder machen, dass ausländische Organisationen hier ein bisschen für Nothilfe sorgen. Du selber, Stefanie Meyer, du arbeitest für ACT Alliance. Kannst du mal kurz beschreiben, was das für eine Organisation ist?
Also ACT Alliance steht für Action by Churches Together. Das ist eine Dachorganisation von der protestantischen und orthodoxen Kirchen aus der ganzen Welt. Und zwar von den Kirchen bzw. ihren Organisationen, die eben Nothilfe leisten nach Naturkatastrophen oder einfach in schwierigen Situationen weltweit. Es hat auch Mitglieder, die langfristige Entwicklungszusammenarbeit leisten. Also zum Beispiel zu nennen, aus der Schweiz sind die Mitglieder des HEX, wo man vielleicht kennt, Mission 21 und Brot für alle, wo ja in Bern ist. Mhm. Und ich selber bin von einer deutschen Mitgliedorganisation von Brot für die Welt entsendet worden auf Bangkok, bin zuständig für Kommunikation. Und meine Hauptaufgabe ist eigentlich, Mitglieder aus ganz Asien und dem Pazifik zusammenzubringen. Also quasi von Afghanistan bis Fidschi zu schauen, dass die Mitgliedsorganisationen wissen, wer was macht. Und was sie denn in dem betreffenden Land machen, das hängt natürlich total stark ab vom jeweiligen Land. Also in Kambodscha zum Beispiel macht man vielleicht mehr langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Auf den Philippinen geht sehr viel um Katastrophenhilfe nach Taifun oder Erdbeben. Das Gleiche in Indonesien. Ja, in Afghanistan ist wieder eine andere Situation. Der ganze Pazifik hat mit Überschwemmungen oder mit Klimaveränderung zu kämpfen. Und dort schauen wir einfach, dass wir die Aktivitäten können koordinieren können und dass wir all diesen Mitgliedern eine Stimme geben. Auch gegenüber multilateralen Organisationen, wie eben zum Beispiel der UNO. Also wir unser Hauptsitz ist in Genf und wir machen dort sehr viel Lobbyarbeit. Und ich denke, ACT Alliance ist in den letzten Jahren immer mehr akzeptiert worden als wichtiger Player im internationalen Kontext, weil man halt gesehen hat, dass Glaubens- oder Kirchenbasierte Organisationen sehr wichtige Rolle können spielen in der Bekämpfung von Krisen. Also das hat angefangen in Afrika mit Ebola, wo man einfach gesehen hat, dass wenn die religiösen Führer, egal von welcher Organisation, wenn die wirklich führen stehen und ihren Gemeinden informieren und aufklären, dass man dann eben sehr viel kann erreichen. Und insofern hat man bei der UNO einfach auch Bedeutung von religions- oder glaubensbasierten Organisationen erkannt.
Und eben, die arbeiten auch mit nichtchristlichen Organisationen vor Ort zusammen. Das ist dann wirklich egal, welche, einfach über den Kanal, über das Medium Religion und ReligionsführerInnen so an die Bevölkerung heranzukommen.
Genau, wir haben, also Bangkok selber ist ja auch ein UNO-Standort. Und wir haben schon zweimal dürfen, Rahmenveranstaltungen durchführen an UNO-Konferenzen zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir dann zusammen mit Islamic Relief, also mit einer islamischen Organisation und mit zwei buddhistischen Organisationen zusammen, haben können Rednerinnen und Redner zu bestimmten Themen einladen. Also wir versuchen wirklich, die interreligiöse Zusammenarbeit sehr stark zu fördern.
Also so alle diese Spendeaufrufe und Bettelbriefe von diesen kirchlichen Organisationen sind nicht ganz für nichts, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Kommt das Geld an bei euch, respektive in der Bevölkerung?
Da bürge ich dafür. Ich denke, kirchlich basierte Organisationen haben grosse Vorteile, weil sie arbeiten mit lokalen Partnern zusammen. Das machen andere Organisationen natürlich auch. Aber ich denke, die kirchlich basierten Partner vor Ort, die sind natürlich dort verankert. Die sind das ganze Jahr dort. Also nicht nur nach irgendwelchen Überschwemmungen, Katastrophen, Erdbeben oder so. Die sind immer dort, die kennen den Kontext, die reden die Sprache. Die haben auch Infrastruktur, also die können zum Beispiel ihre Kirchen oder ihre Glaubenshäuser öffnen für irgendwelche Aktivitäten. Und von dort her, denke ich, ist das ein riesen Vorteil. Und auch generell natürlich, jetzt was das Thema Finanzen betrifft, denke ich, sind die Vorschriften heute allgemein extrem streng in der Entwicklungszusammenarbeit, dass man wirklich sehr stark kontrolliert wird oder das auch wette. Also das ist ein grosses Anliegen von den meisten Organisationen in dem Kuchen, dass man da eben die Verantwortung auch übernimmt für die Spendenfranken.
Jetzt möchte ich ein bisschen das Thema überleiten zum Impfen. In der Schweiz nimmt das Leben schon vielleicht langsam wieder normale Züge an, also seit man sich wieder impfen kann. Wie sieht es denn in Thailand aus? Wie weit sind ihr mit Impfen?
Ja, ganz Asien ist leider stark hinterdrein. Thailand hat 2020 sehr viel Glück gehabt. Also, wir haben quasi kein Covid gehabt, können einen normalen Alltag haben, einfach ohne Touristen. Und jetzt, im April dieses Jahr, ist dann aber die Delta-Variante ins Land gekommen. Man hat einen zweiten Lockdown gehabt nach dem letzten Jahr. Und da ist natürlich der Druck nach oder der Ruf nach Impfstoff extrem stark geworden. Und vielleicht halt auch aus der falschen Sicherheit vom letzten Jahr raus, hat man da nur Sinovac eingekauft, also chinesischer Impfstoff, und AstraZeneca, wo selber im Land produziert wird. Und es hat man mag einfach nie noch mit der Impferei. Also es hat zu wenig Impfstoff. Im Moment ist immer noch nur um die 10% der Bevölkerung schon zweimal geimpft. Also ich habe gerade vorher noch Zahlen angeschaut und gerade 34% zweimal.
Hilft den Thailänderinnen und Thailändern, wenn wir zu ihnen in die Ferien wiederkommen?
Auf jeden Fall. Ich denke, Thailänderinnen und Thailänder freuen sich wahnsinnig, wenn Touristen und Touristinnen wiederkommen, auf jeden Fall. Es gibt auch schon seit ein paar Wochen entsprechende Modelle auf Phuket, also die grosse Badeinsel im Süden, wo man hätte können, wenn man zweimal geimpft ist, wo man hätte können ohne Quarantäne herre. Koh Samui, wo wahrscheinlich auch ziemlich bekannt ist als Insel, hat sich jetzt auch aufgetan. Weitere Orte sollen folgen. Und ich denke, es ist ein grosser Hoffnungsschimmer für die thailändische Bevölkerung, auf jeden Fall.
Mhm. Ist es dann noch das gleiche Thailand, wo man antrifft, wenn man jetzt überfliegt, wie noch vor zwei Jahren? Stefanie Meyer.
Aus jetziger Perspektive habe ich das Gefühl, nein. Man wird sich da darauf gefasst machen, dass es anders ist. Aber ja, wer weiß? Vielleicht in ein, zwei Jahren wird sich das Ganze hoffentlich einigermaßen erholt haben. Also was jetzt sicher toll ist, ist, dass die Natur offenbar sich relativ schnell erholt hat. Also es hat scheint schon Tierarten gegeben, die man am Strand gesichtet hat, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und ja, ich denke, es war wirklich ein Aufschnaufen von der Natur. Und wenn man das erleben will und wenn man wirklich die Natur sucht, dann wird man das wirklich ganz tolle und einzigartige Zeit finden.
Stefanie Meyer in Bangkok. Bots 3000, vielen Dank für den Einblick nach Thailand, wo unter Covid sehr zu leiden hat. Merci vielmals.
Stefanie Meyer aus Bangkok in einem aufgezeichneten Gespräch mit der Bots 3000-Frau Steff. Menschen in Thailand sind wegen der Epidemie am Rand der Existenz angekommen und können sich außer Reis und Chili kaum mehr etwas leisten. Spenden an zertifizierte Hilfswerke bewirken etwas. Das hat uns Stefanie Meyer im Interview bestätigt. Also, nehmt doch eure Kreditkarte oder was auch immer führen und spendet etwas. Oder
füllt so einen Einzahlungsschein, der so um die Weihnachtszeit da mal rein zu flattern kommt. Kann man mal 10, 20 Stutz mal spenden. Das haben wir auch schon ein bisschen blöder ausgegeben, oder?
Absolut, absolut. Und jetzt Full Attention, Shire T, auf deine Ohren. Listen. You.